Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Auf geht's in die 51. Ausgabe des Brustring Talks. Der VfB kam voller Tatendrang und Offensivkraft aus der Länderspielpause zurück. Moment, ich fange nochmal an. Der VfB hat nach der Länderspielpause 3:3 in Freiburg gespielt. Taifun Korkut kann, laut eigener Aussage, mit dem Unentschieden recht gut leben und möchte das Positive mitnehmen. Das werden wir auch versuchen. Was waren die positiven Ansätze? Gibt es welche? Aber wir müssen natürlich auch über die Aufstellung und die Taktik sprechen. Wie viel Defensive kann eine Mannschaft vertragen? Ab welchem Durchschnittsalter kann man bei den alten Herren mitspielen? Was war nochmal genau in der Vorbereitung los? Haben Michael Reschke und Taifun Korkut bei den Transfers überhaupt miteinander gesprochen? Wie immer, wenn es auf den Herbst zugeht, gibt es viele Fragen rund um den VfB. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Ron, der selbst einen Podcast aufnimmt und natürlich auch ausführlich über den VfB bloggt. Wie immer die letzten Episoden ist Jens wieder mit von der Partie. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo, schönen guten Abend.
Ronna, darf ich dich zu Beginn kurz bitten, dich vorzustellen und dann auf deine Beziehung zum VfB einzugehen, wie du zum VfB gekommen bist und dann natürlich noch darauf einzugehen, wo du im Internet überall zu finden bist.
Sehr gerne, ich freue mich heute dabei zu sein. Wie bin ich zum VfB gekommen? Eigentlich relativ klassisch, familiär geprägt. Obwohl meine komplette Familie eigentlich Neigschmeckte sind, also nicht von hier kommen, sondern von weiter weg. Aber ich bin in Bad Cannstatt geboren im September und das Erste, was ich gehört habe, war das Volksfest der Wasen und wahrscheinlich dann auch irgendwas aus dem Stadion. Von daher ging es gar nicht anders. Und so hat sich das dann über die Jahre verfestigt. In der Jugend dann häufiger im Neckarstadion gewesen, im A-Block. Ist dann zwischenzeitlich mal ein bisschen weiter weg gewesen, der VfB. Aber jetzt seit einigen Jahren wieder sehr intensiv mit dabei. Mitglied geworden irgendwann. Dann habe ich mich entschieden, lebenslanges Mitglied zu werden. Als besonderes Zeichen. Und mache jetzt auch seit knapp 2 Jahren sowohl meinen Blog unter www.brustring1893.de als auch als jüngstes Baby quasi den Podcast, die Nachspielzeit, und beschäftige mich da auch mit dem VfB, allerdings so ein bisschen mehr die Themen so rund um den Verein, weniger Fokus auf das Sportliche.
Vielen Dank. Ja, würde ich einfach sagen, dann, wenn wir kurz mal zurückblicken auf das gestrige Spiel, Auswärtsspiel in Freiburg. Dann vielleicht mal, Ron, deine Einschätzung. Was ging bei dir so vor? Wie war deine Reaktion, als du die Aufstellung vor Spielbeginn wahrgenommen hast oder als sie bekannt gegeben wurde?
Ja, wenn ich es positiv formulieren will, war es überraschend. Ja, hatte gar nicht gedacht, dass wir solche Flügelspieler haben. Dass Magente da mal findet, war ja bekannt. Allerdings eher auf der anderen Seite, dass dann Castro noch mit aufläuft. Das war schon, wie gesagt, positiv formuliert überraschend. Dann, wenn man sich da noch angeschaut hat, wie die taktische Grundausrichtung war, mit so vielen Defensiven auf dem Feld, eigentlich kaum offensives Potenzial, habe ich mir eigentlich auch gedacht, jetzt spielen wir gegen einen Verein, der ja auf Augenhöhe ist, muss man ja sagen, nicht nur tabellarisch jetzt erstmal, und geht dann mit so einer Aufstellung rein, ließ einen schon ein bisschen Böses ahnen, sage ich mal.
Du hast es echt sehr wohlwollend ausgedrückt. Ja? Ich glaube, die Überraschung war, wenn man das gestern in den sozialen Medien verfolgt hat, die Überraschung war wirklich sehr, sehr groß. Also einerseits, wer alles auf dem Platz stand und wie du es auch gerade schon gesagt hast, wie sie auf dem Platz standen. Und eine von den wirklich auch interessanten Aspekten war, dass der Altersdurchschnitt so gestern, ich habe es nicht nachgerechnet, fairerweise muss ich sagen, wirklich bei 27,9 Jahre lag. Das wirklich, finde ich, ein recht ordentlicher Altersdurchschnitt ist. Also man könnte jetzt nicht sagen, wir hatten keine Erfahrung mehr auf dem Platz. Davon hat man wirklich sehr viel. Und natürlich auch, wenn man guckt, wer das alles war, es war ja mehr als defensiv ausgerichtet.
Absolut, hundertprozentig. Zum Altersdurchschnitt, wenn man sich da noch anguckt, wer denn da tatsächlich noch von den Jungen mit dabei war, die den Altersdurchschnitt runtergezogen haben, da waren es ja wirklich auch nicht so viele. Ansonsten, ja, geballte Erfahrung da auf dem Platz, tatsächlich.
Die vier Jungen waren, wenn wir es kurz zusammenkriegen, das war Pavard, das war Baumgartl, das war González,
Genau, und Ascasibar.
Askasiba, genau. Und die sind ja, die liegen ja alle so, ja, 21, 22, 23 rum. Und dann hast du natürlich Spieler wie Gomez, die 30 schon gut überschritten haben. Das heißt, das Zwischending hat gefehlt. Also du hast ja eigentlich gar niemand so irgendwo in diesem Zwischenalter zwischendrin, also irgendwas so 25, 24, war glaube gar nichts da. Die vier Jungen haben wirklich den Schnitt zum Glück noch etwas gesenkt. Und wie gesagt, das Alte finde ich jetzt ja oft, das heißt ja immer, ich glaube so Otto Rehhagel hat das ja mal gesagt, mir ist egal, ob ein Spieler jung oder alt ist, Hauptsache er ist gut. Also ich sage es mal ganz frei, also so ähnlich ging das Zitat, glaube, womit er auch wirklich recht hat, ja. Aber ich denke, gestern hast du gemerkt, dass der Altersdurchschnitt mit Sicherheit ein Minuspunkt war in Bezug auf die Schnelligkeit, was sich nach 52 Sekunden oder wie viel es waren, 51, 50 Sekunden ja schon irgendwie gezeigt hat. Ballverlust, das waren zwar die Jungen, die den Ball da vertändelt haben, aber da ist dann hinten irgendwie, ist ja keiner mehr hinterhergekommen. Dann ging es irgendwie relativ schnell und auch oft hat man einfach während des Spiels, also auch vor allem in der ersten Halbzeit, das Gefühl, sie waren immer diesen Schritt langsamer. Es ist egal, ob es versucht war, irgendwas in der Offensive zu machen oder wenn nachher Freiburg Richtung unser Tor gestartet ist. Es war immer irgendwie, es war zu langsam. Das ist jetzt vielleicht nicht nur die körperliche Frische, die da gefehlt hat. Es war auch so gefühlt geistig. Also im Kopf waren wir auch nicht so ganz mehr auf dem Damm oder so ganz jung. Also das ist zur zweiten Halbzeit ist es ein bisschen besser geworden, aber mit Sicherheit eines der großen Probleme, die wir gestern hatten, wie soll Tempo in unser Spiel reinkommen mit Spielern, die jetzt nicht alle oder sehr wenige davon durch Tempo überzeugen können?
Das ist natürlich auch das Problem, wenn du auf den Außen mit Gentner und Castro da hast,
Richtig.
nimmst du dir eigentlich zwei Optionen völlig weg, über die Außen mal Tempo zu machen. Das ist einfach sehr schwierig, gerade dann auf der rechten Seite die Kombination Castro-Beck in der ersten Halbzeit, beide jetzt nicht die schnellsten. Beck dazu nach langer Verletzung wieder zurück, alles sehr unglücklich. Und ja, auch gleich die erste Aktion, wo er der Ball nicht kontrollieren kann oder wo Baumgartl ihn auch schlecht anspielt und dann gleich der Ball ins Aus. Und dann gleich die Verkettung unglücklicher Zusammenhänge, dann, wo dann zum 0-1 führt in der ersten Minute. Das ist halt, ja, und dann hat man das schon gemerkt, also dass wirklich das Tempo und auch ein bisschen diese Kreativität, auch natürlich in der Zentrale mit Aogo, Ascasibar, beides jetzt auch keine Spieler, die das Spiel, Aogo ist ein guter Ballverteiler, aber kein Spielgestalter. Und Castro ist sehr unglücklich auf dem rechten Flügel. Also da hat mir ihm wirklich keinen Gefallen getan, weil das auch überhaupt nicht seine Position ist. Da kann er die Akzente gar nicht setzen, die er vielleicht ins Spiel einbringen kann, wenn er auf der 8 oder auf der 10 ein bisschen zurückgezogen spielt. Also war dann sehr skurril alles.
Absolut. Also wenn ich mir das anschaue, das, was von Ogo ein, zwei Mal ganz gut kam, war eine Seitenverlagerung, mal raus auf Gente, wo der Ball dann auch gut auf den Mann kam, aber das war es dann im Prinzip schon. Und ja, Ascasibar ist kein Spielgestalter oder Eröffner. Ja, also kann man nicht von ihm erwarten. Aber wenn halt dann da gar nichts zusammenläuft und völlig die Bindung zwischen den Mannschaftsteilen fehlt, ja, dann kommt halt auch sowas raus.
Der Einzige, der das gestern ansatzweise versucht hat oder eigentlich machen konnte, war Pavard. Und der ist auch noch nicht in seiner Form von der Rückrunde oder von der letzten Saison, muss man fairerweise sagen. Gefühlt ist der noch so ein bisschen irgendwo zwischen Weltmeister feiern und in der Bundesliga wieder ankommen. Also das ist einfach noch nicht, der ist gefühlt noch nicht hundertprozentig wieder da, wo er letzte Saison war. Und er ist ja eigentlich der Einzige gestern auf dem Platz gewesen, der eben so das Spiel machen konnte, auch noch von der Position aus. Und das ist dann auch vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, dass er das dann auch noch alles hinkriegt. Und interessant ist dann natürlich, wieso, Jens hat es schon so schön gesagt, wieso vergibst du eigentlich deine Optionen der Außen mit zwei Spielern, die das sonst nie spielen oder eigentlich nicht spielen? Wieso machst du das und wieso lässt du Leute, die das spielen könnten, wiederum auf der Bank? Oder wieso lässt du eigentlich sämtliche oder viele Offensivoptionen, die du hast, auf der Bank? Ich meine, das sind die Fragen, die wir uns alle gestellt haben, als wir die Aufstellung gesehen haben, die wir uns dann noch mehr gestellt haben in der ersten Halbzeit, wo man einfach gemerkt hat, da passiert offensiv nichts. Ich meine, er hatte dann immerhin gewechselt zur Halbzeitpause, ist dann ja Castro runter und Akolo gekommen. Und Akolo hat, fand ich, offensiv das Ganze etwas belebt auf jeden Fall.
Definitiv, das würde ich auch so unterstreichen. Wenn man sich mal anguckt nach dem Spiel, hat Korkut ja gesagt, also nachdem wir jetzt ein Tor schnell zu hinten lagen, da waren halt auch andere Qualitäten gefragt als jetzt Geschwindigkeit mit dem Ball oder auch Laufgeschwindigkeit, weil die Freiburger relativ weit hinten standen. Wo ich mich aber auch frage, das kann aber nicht der Plan von Anfang an gewesen sein. Also wie kommst du dann zu so einer Aufstellung? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Genauso wenig, wie ich es verstehe, das muss irgendwo verboten sein, dass wenn es so mies läuft, dass man halt meinetwegen auch mal schon eine halbe Stunde mal wechselt und da andere Impulse setzt. Wenn man sich die Einwechslungen mal anschaut, ja, du hast gerade gesagt, Martin, da kam Akolo für Castro. Okay, offensiver Wechsel. 77. Minute dann Badstuber für Gentner, defensiver Wechsel. Und dann in der 86. Minute nochmal offensiv. Donis für Beck. Also der hat das ganze Spiel über das durchgezogen.
Das ist also der grundsätzliche Widerspruch. Gut, kannst du nicht immer beeinflussen, aber wenn du mit so einer Grundausrichtung ins Spiel gehst, eigentlich mit 8 defensiven Spielern auf dem Platz und dann halt gleich die erste Aktion quasi dir so ein Gegentor fängst, mehr oder weniger in Konter läufst, das ist halt auch sehr unglücklich. Ja, da passt dann auch irgendwas nicht zusammen. Und klar, in der ersten Halbzeit musst du eigentlich, wie du gesagt hast, gerade nach einer halben Stunde fast mal reagieren, weil das war ja wirklich unterirdisch. Also da ging ja in der ersten Halbzeit wirklich überhaupt gar nichts. Dass du dann so glücklich kurz vor der Pause nach der Ecke, dass Hinzua da zum Schuss kommt und dann den Ausgleich macht, das ist dann ein bisschen glückliche Fügung gewesen. Der Wechsel Akolo war dann absolut richtig, aber das war in der ersten Halbzeit wirklich Armutszeugnis teilweise.
Wenn man gerade den von dir angesprochenen Wechsel zum, also von Badstuber nochmal sieht, das ist, du führst in dem Moment aktuell noch 3-2. Und klar ist prinzipiell zu sagen, ich sichere das so ein bisschen ab, aber ich meine, standen ja schon fast nur Defensive auf dem Platz. Wie viel willst du denn dann noch absichern? Das war dann eher so dieses, freundlich gesagt, Angsthasending. So, wir führen 3-2, ich muss das irgendwie über die Runden bringen. Das hat letzte Saison ab und zu funktioniert oder recht oft funktioniert. Aber das klappt halt, wie man sieht, nicht immer. Und warum bringst du nicht einen, der dann Entlastung bringen kann oder auch mal einen Konter fahren kann? Und dann bringst du Donis, genau 86. Minute, da waren wir schon, wie lang war der andere vom Platz da? 5 Minuten kann das sein, ungefähr, 5-6 Minuten, irgendwas um den Dreh rum. Ja. Müsste der Freiburger vom Platz geflogen sein, es war, glaube ich, so um die 80. rum. Und warum wartest du dann auch da nochmal eigentlich gefühlt so lang? Weil du bist jetzt einer mehr. Und da würde eben so ein Spieler wie Donis, glaube ich, verdammt gut tun, um noch da vielleicht die eine oder andere Chance rauszuholen, weil sie sind nur noch zu 10. Und dieses extrem auf Sicherheit Bedachte, das ist das, was mich echt so ein bisschen verrückt macht, ist, ja, das ist wichtig. Und letzte Rückrunde war das auch absolut richtig. Wir standen ganz kurz vorm Abstiegsplatz oder also sehr, sehr weit unten. Und dann, dass da die Sicherheit, die Absicherung höchste Priorität hat, geschenkt, absolut in Ordnung, alles richtig gemacht. Aber wir haben eine neue Saison, wir fangen quasi bei Null an. Wir haben den Kader meiner Meinung nach immer noch verstärkt und du machst genau das Gleiche wie letzte Saison. Und das ist das, wo ich persönlich aktuell überhaupt nicht mit klarkomme.
Ja, und jetzt auch noch, um nochmal auf den Wechsel von Badstuber zurückzukommen, was ich auch an dem Wechsel nicht verstanden habe. Zu dem Zeitpunkt standen wir eigentlich relativ sicher. Freiburg hatte, richtig. Ich hätte den Wechsel jetzt genau, noch eher verstanden, ja. wenn Freiburg wirklich eine Chance auf die andere gehabt hätte. Aber zu der Zeit hat sich das Spiel eigentlich so relativ beruhigt gehabt. Freiburg hatte eigentlich offensiv kaum noch Akzente, kaum noch Torchancen. Der Wechsel war für mich eigentlich unnötig. Also ich hätte vielleicht eher den Wechsel Donis vorgezogen, damit du einen Spieler hast für einen möglichen Konter zum 4-2. so signalisierst du der Mannschaft irgendwie ein Stück weit jetzt noch ein Abwehrspieler irgendwie. Ja, ja. Ich weiß nicht, das, wie du gerade gesagt hast, Martin, das war letzte Saison auch öfters der Fall, aber da war natürlich auch eine andere Grundsituation da. Da hast du, musstest du die Punkte holen, da ging es drum. Ja, Ergebnis über alles. Klar, am Ende zählt im Fußball immer nur das Ergebnis, aber es ist irgendwie ja, die gleiche Ausrichtung wie in der vergangenen Saison. Und dann kommt halt auch dazu, so ein Spiel wie gestern, das hättest du in der Rückrunde gewonnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt gewinnst du es halt nicht mehr, weil auch hinten diese hundertprozentige Stabilität in der Defensive einfach nicht da ist. Die war in der Rückrunde, war die wirklich zu 100%, da waren wir eigentlich immer in der Lage, zu Null zu spielen. Das sind wir jetzt im Moment auch nicht, weil da zu viele individuelle Fehler auch gerade dazukommen. Ja, natürlich eine unglückliche Situation wie gestern, Zieler, der in der Rückrunde sicher von den 3 Toren 2 gehabt hätte.
Das war mit Sicherheit nicht sein bester Tag, aber wie Ron das gestern auch schon auf Twitter oder was heute auf Twitter geschrieben hat, das war nicht unser Hauptproblem. Klar kann man sagen, hätte er einen davon rausgeholt, hätte es irgendwie gereicht, aber das ist sehr müßig. Er hat uns oft schon genug einen Arsch gerettet. Er hat auch beim Stand von 1-0 nochmal so den ein oder anderen Ball gehalten. Da war, ich glaube, so eine ja, fast 1-1 Situation oder
recht. Ja, mit Petersen. Ja.
Genau. Und das hat er gehalten. Also dann gleicht sich ja auch irgendwie wieder aus. Also das finde ich dann, ihm würde ich da jetzt echt den geringsten Vorwurf machen. Also den, da müssen wir wirklich, da müssen wir tiefer graben letztendlich oder halt eben früher anfangen mit das, was der Ron auch schon gesagt hat. Warum stellst du so auf? Was ist dein Plan? Was ist die Idee dahinter? Ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob Koko das selber weiß, was er da macht oder was ist der Plan? Du hast 3 Spiele davor kein Tor geschossen. Okay, wir haben jetzt 3 geschossen, schon mal ein Anfang. Du hast kein Tor geschossen. Du merkst, dass es in der Offensive krankt. Und dann stellst du 8 Defensive auf. Wie erwartest du dir oder wie erhoffst du dir, dass du da eigentlich so ein Spiel siegreich mit nach Hause nimmst? Es erschließt sich mir ganz einfach nicht.
Ja, überspitzt formuliert, was ich gerade, vielleicht da nochmal zurückzukommen, sollte keine Kritik an Zähler sein, das ist einfach diese Nuance, wo halt jetzt fehlt, und überspitzt formuliert, ist vielleicht, wird Korkut nicht gerecht, aber ein Stück weit ist der Plan immer noch der, der es in der Rückrunde auch war, habe ich das Gefühl. Also versuchen sicher zu stehen und versuchen so die Spiele für sich zu entscheiden. Das klappt halt im Moment überhaupt nicht. Einen anderen Plan kann ich aus den bisherigen 4 Pflichtspielen jetzt ehrlich gesagt noch nicht erkennen, weil der ist, ne, ist einfach, also ja. Der ist halt im Moment nicht da. Also im Moment ist es von der Ausrichtung und auch von der Spielweise ist es eine Fortsetzung der Rückrunde, nur dass eben jetzt das Spielglück ein Stück weit abgeht und dass in den entscheidenden Situationen vielleicht einmal individuelle Fehler dazukommen und die Ergebnisse halt nicht mehr eingefahren werden und so ein bisschen das Ganze vielleicht entlarvt wird, was in der Rückrunde über Wochen gut funktioniert hat, was halt jetzt nicht mehr funktioniert. Die Frage ist natürlich, was sich da anschließt, was ist in der Vorbereitung passiert und warum schafft man es nicht, die Neuzugänge entsprechend einzubinden und da eine Spielidee zu entwickeln. Das ist die Frage, die sich uns allen stellt und die für die es eine Lösung geben muss und das zeitnah.
Ja, also wenn man es mal bisschen flapsig formulieren will, dann könnte man ja vielleicht sagen, ist die Rechnung Rückrunde, letztes Mal sind wir auf Platz 7 noch gelandet, jetzt spielen wir noch ein paar Spiele mehr so erfolgreich, dann landen wir noch einen Platz weiter oben und dann spielen wir international. Wenn das der Plan ist, dann ja, keine Ahnung. Danach sieht es gerade irgendwie ein bisschen aus. Aber ich finde auch die Frage, die du gerade gestellt hast, was ist denn eigentlich in der Vorbereitung passiert oder auch jetzt in diesen 2 Wochen Länderspielpause? Weil es ist ja ganz offensichtlich, dass eigentlich so ziemlich kein Spieler gerade an das herankommt, was er leisten kann. Alle bleiben unter ihren Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, mit neben vielleicht komischen taktischen Erwägungen, die da getroffen werden, mit der Hauptgrund, warum es halt eben dann in diesen Nuancen nicht passt, wo man das Spielglück dann halt auch nicht erzwingen kann und wo halt am Ende dann die Spiele entweder verloren gehen oder gefühlt verloren gehen, so wie gestern, und man dann halt am dritten Spieltag mit einem Punkt dasteht.
Die Frage, die sich doch dann wirklich stellt, ist, was haben die den Sommer über gemacht? Also was hat Korkut mit der Mannschaft über gemacht? Ich hätte ja persönlich die Hoffnung gehabt, dass man sagt, geil, klasse gehalten, souverän gehalten am Ende. Dann lass uns doch jetzt mal gucken, wie wir mit den neuen Spielern die neue Saison angehen. Und ich brauche als Trainer, ich brauche ja mehr als eine Idee, um so ein Spiel gewinnen zu können und um auch mal auf den Gegner eingehen zu können. Weil jeder Gegner ist nun mal ein bisschen anders. Es gibt manche Mannschaften, die stehen tiefer. Es gibt Mannschaften, letztendlich kam uns Freiburg ein bisschen entgegen. Ich fand, so extrem tief standen die gar nicht. Das ist eher so ein Gegner, der dem VfB ein bisschen entgegenkommt. Da können wir auch mal ein Tor schießen. Interessant wird es nächste Woche gegen Düsseldorf, beziehungsweise einfach Freitag. Da kommen wir nachher bestimmt auch nochmal drauf. Was haben die da gemacht? Was wurde trainiert? Ich meine, dass, wie der Jens gesagt hat, es ist eigentlich noch exakt der gleiche Plan ist, wie in der Rückrunde. Sicherheit, Konter, versuchen, irgendwie über die Runde zu bringen, über das Spiel zu bringen. Wenn das immer noch unsere Idee ist oder seine Idee von dem Spiel ist, dann haben wir ein Problem und werden die Saison so nicht endlich erfolgreich abschließen, wie wir sie letzte Saison abgeschlossen haben. Das wird einfach nicht funktionieren. Das geht nicht eineinhalb Jahre am Stück gut. Und die nächste Preisfrage, die sich mir dann stellt, ist ganz ernsthaft, wie haben sich Reschke und Korkut im Sommer miteinander ausgetauscht? Weil, wenn ich sehe, wen Reschke da so angebracht hat, da gehört auch ein Didavi dazu, der jetzt zwar aktuell verletzt ist, aber es ist ein Offensivspieler. Es ist eigentlich so der klassische Zehner. Ja? Das ist ja ein Spielertyp, den gibt es bei Korkut nicht. Deswegen hat er auch nicht groß gespielt. Jetzt ist er gerade verletzt, aber hat er gesagt, guck mal, hier, Typhoon, ich habe den Didavi geholt. Und Typhoon so, scheiße, was mache ich mit dem? Weil der passt weder in mein Spielsystem, ich brauche den eigentlich gar nicht. Und so hat man so ein bisschen das Gefühl, ich hole dir einen Maffeo, der jetzt komplett außen vor war, der hat schon gespielt, okay. Aber ich hole dir eigentlich so für die Außen, ich hole dir schnelle Spieler. Und Korkut scheint mit denen irgendwie komplett überfordert zu sein, mit den neuen Spielern, die da so auf dem Platz stehen. Der Einzige, der es ja halbwegs in die Startelf geschafft hat, ist Gonzales. Der ist ja halbwegs gesetzt, aber ansonsten hat man so das Gefühl, die Neuverpflichtungen sind eher so ein bisschen an der Idee, die Korkut vom Fußball hat, vorbei. Oder Reschke stellt sich da auch was komplett anderes vor, wie Korkut denn bitte schön spielen sollte.
Ja, vielleicht muss Reschke mal in die Kabine gehen und mal über ein paar taktische Dinge sprechen. Das scheint ja auch ein Ding von ihm zu sein. Aber was die Davi angeht, war für mich bezeichnend auf einer PK vor dem Spiel, wo auch Korkut angesprochen auf die Davi, hat er auch ausgeführt, ja, die Davi eigentlich mehr so Zehner und so weiter, kreativ. Stellte dann im nächsten Spiel wieder links außen auf und wieder so eine vergeudete Personalie. Das zieht sich ja durch. Wer auch immer dahin rotiert, so richtig scheint es nicht zu funktionieren. Richtig. Und die guten Spieler oder die etatmäßigen Spieler, wie ein Tommy zum Beispiel, hockt dann draußen, wo ich mich auch frage, warum.
Der ist ja komplett außen vor gerade. Wo mich echt interessieren wird, was hat der gemacht? Hat er so schlecht trainiert? Also, ich weiß es nicht.
Aber muss es wohl sein.
Also, der muss wahnsinnig schlecht trainieren. Also, richtig schlecht. Gefühlt muss der von der Mittellinie den Ball ins eigene Tor hauen. Also, weil dass der so abgestraft wird und der wirklich in der Rückrunde einer der Aktivposten Überraschungen war, so komplett außen vor ist, überrascht mich wirklich sehr, weil der ist einer, der hat das Tempo, der hat die Möglichkeit, finde ich, mal einen Gegner ein bisschen in Verlegenheit zu bringen, die Abwehr, genauso wie das ein Donis oder ein Akolo machen kann. Da wären wir wieder bei dem, ich glaube immer noch, dass der Kader Potenzial hat. Er ist vielleicht nicht komplett perfekt zusammengestellt, aber es ist ein guter Kader. Und es ist ein Kader, mit dem du, auch bin ich auch davon überzeugt, besser offensiver spielen kannst, als wir das aktuell sehen.
Also was den Kader angeht, hört man ja auch von außen immer wieder, dass viele doch sagen, hey, da ist ein ganz interessantes Konzept, jung und alt, Erfahrung geholt mit arrivierten Spielern, aber auch ein paar aufgetan, die man so vielleicht gar nicht auf der Uhr hatte. Das muss ich zwar zusammenfinden, aber da kann richtig was entstehen. Und der Meinung bin ich nach wie vor auch noch. Damit da was entstehen kann, muss es aber wirklich auch aktiv entwickelt werden. Und da sehe ich halt jetzt überhaupt gar keinen Fortschritt, weder im Vergleich zur vergangenen Saison, jetzt hat sich der Kader verändert, aber auch eigentlich seit der Vorbereitung bis jetzt zum aktuellen Spieltag, kann ich jetzt nicht sagen, ah, guck mal hier, da läuft es ein bisschen besser, die verstehen ihre Laufwege jetzt oder wie auch immer. Also das ist auch erschreckend, finde ich.
Man hat ja oft so, gerade am Anfang von der Saison, finde ich, hast du, da verlierst du mal ein Spiel, gerade beim VfB ist ja gern geschehen. aber oft ist es so, dass du gehst raus und denkst, ah, das war bei den Ansätzen, die Ansätze waren gut. Das sah gar nicht so schlecht aus, es war dann ein bisschen unglücklich, doofes Gegentor, was auch immer. Aber das sieht gut aus und es wird noch. Und genau dieses, das wird noch oder die Ansätze waren gut, das ist eben was ich die Saison überhaupt nicht entdecken kann. Also es gibt nichts, woran ich mich gerade aus- oder aufrichten könnte, zu sagen, das sah gut aus und ich glaube, da noch an ein, zwei Stellschrauben drehen, dann sind wir auf einem guten Weg, weil es ist de facto nichts da. Die erste Halbzeit gegen Freiburg, das war ein grauslichster VfB-Fußball, also wie ich zum Glück schon länger nicht mehr gesehen habe.
Ja, um es nochmal überspitzt vielleicht zu formulieren, bisher ist einfach bei mir so diese Befürchtung ein bisschen da, ich blicke da ein bisschen in die Vergangenheit zurück, erinnere mich da an einen Trainer, der mal beim VfB einige Jahre im Amt war, hieß Bruno Labbadia, und es ist ein bisschen, ich habe so ein bisschen Déjà-vu-Gefühl, das sich bei mir auftut. Es ist die Befürchtung bei mir einfach da, dass diese Stagnation, die meiner Meinung nach da ist, weil wie du angesprochen hast, eigentlich nach der Sommervorbereitung und auch nach den 2 Wochen Pause, jetzt gut, es waren 9 Spieler bei den Nationalmannschaften, aber es fehlt mir so ein bisschen dieser Fortschritt. Dann kommst du nach der Länderspielpause raus und dann spielst du diese erste Halbzeit in Freiburg. Das ist halt einfach, und es ist gefühlt schlechter als das Pokalspiel in Rostock. Das ist ein bisschen, das ist überspitzt formuliert, ich will noch nicht vorausgreifen, da jetzt Korkut schon völlig abzuschreiben. Vielleicht hat er noch die Lösung im Ärmel und in der Hinterhand. Aber es erinnert alles ein bisschen an Zeiten beim VfB, wo man dann im Nachhinein sagt, hätte man vielleicht früher einschreiten müssen. Ich will es nicht verschreien, aber es ist alles so ein bisschen, ja, es wird, wie gesagt, Sommervorbereitung, Länderspielpause. Meiner Meinung nach wurden sie nicht genutzt, um irgendwas zu entwickeln, was man auf dem Platz sieht. Es ist für mich immer noch diese Spielidee der vergangenen Saison, der vergangenen Rückrunde. Und das ist halt einfach jetzt auch in Freiburg dann so ein bisschen diese, ja, Vorsichtsmaßnahmen will ich es nicht nennen. Dann rückt Beck wieder in die Startelf und Castro. Alle Spieler vielleicht, von denen du sagst, ja, die versprechen jetzt kein großes Risiko. Die gehst du zur Not auf ein 0-0, aber das ist ja irgendwie alles bisschen frustrierend im Moment.
Und ich denke auch, wenn ein Korkut jetzt sagt, in der PK vorm Spiel, die Trainingswoche war richtig gut, wirklich durchgepowert, wir sind da voll motiviert und dann kommst du so raus, liegst nach einer Minute hinten und lieferst dann so eine Leistung ab. Irgendwo stimmt es doch da schon wieder nicht. Ja, das kann doch nicht sein. Also ich bin definitiv ein Freund davon, keine Trainerdiskussion aufzumachen zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison. Aber so wie es halt gerade wieder läuft, ist halt auch nicht dazu angetan, dass man sagt, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Es knirscht vielleicht noch ein bisschen, aber das sieht gut aus. Sieht halt nichts gut aus. Und wir hatten kein wahnsinnig schweres Auftaktprogramm.
Das kommt ja außer noch hinzu. Bayern. Ja. Genau, das kommt ja hinzu. Kein Tor in Rostock, kein Tor gegen Mainz. Jetzt die ersten Tore gegen Freiburg. Und das Ganze resultiert in einen einzigen Punkt. Wenn wir jetzt zu Beginn gegen Dortmund, Leverkusen, okay, diese Saison nicht das perfekte Beispiel, aber ja, gegen Dortmund, gegen die Bayern.
Wolfsburg.
gegen Wolfsburg, gegen Gladbach gespielt hätten und wir würden mit einem Punkt dastehen. Ich glaube, dann würden wir definitiv anders reden jetzt über die Geschichte. Aber das war ein Auftaktprogramm und auch ein Pokalspiel, wo ich mir mehr erwartet habe. Ganz einfach, ganz ehrlich. Also das ist definitiv ist da ein Punkt zu wenig. Und Korkut hat ja den Punkt, hat ja gesagt, ja, das geht in Ordnung, da muss man auch mal mit zufrieden sein. Es war ein kleiner Schritt. Puh. Ist, finde ich, nicht die optimale Aussage und er möchte gerne das Positive aus dem Spiel ziehen. Die positiven Ansätze, die suche ich noch so ein bisschen. Ich habe sie nicht wirklich gesehen und der nächste Punkt, den du angesprochen hast, was läuft da in der Mannschaft? Wir hatten es in der letzten Folge vom Brustring Talk ja schon von den Aussagen, die damals Ziele und Gentner ja geäußert haben und sowohl Gomez. Und Gomez, ich fand Gomez seine Aussage ganz interessant. Diese Aussage, ich bin sicherlich im Moment noch die Gegenwart beim VfB, aber die Zukunft sind andere Spieler. Ich finde, das ist jetzt nicht die Kritik an Korkut, so nach dem Motto, du machst gerade alles falsch, aber ich finde, es ist durch die Blume ein kritischer Beitrag. Ich nenne es mal so vorsichtig. Weil er sagt damit schon, ja, ich weiß, dass ich gerade gesetzt bin, ja, mit meinen 33. Ich habe das aber auch so ein bisschen auf die ganze Mannschaft bezogen, so die Aussage, vor allem dieses, aber die Zukunft sind andere Spieler. Das, und so ein bisschen Kritik sehe ich da schon auch raus. Ich weiß nicht, ob Gomez da nicht auch so schon das Gefühl hat, sich auch über Aufstellung, über Taktik wundert und denkt, Junge, so kommen wir nicht voran. Also der war ziemlich angefressen, fand ich, nach dem Spiel gestern. Ich meine, er schießt zwei Tore und am Ende ist kein Sieg dabei drin. Das wurmt so einen wie ihn schon. Ich möchte jetzt nicht das Kapitänsamt Fass aufmachen, aber gefühlt wäre mir ein Gomez als Kapitän lieber als ein Gentner.
Zumindest hast du jetzt mal eine Persönlichkeit in der Mannschaft, die das gleiche Gewicht hat wie ein Gente. Und da auch mal einen weiteren Pol, nicht notwendigerweise Gegenpol, aber eine weitere Meinung bilden kann. Und ich glaube, das nimmt er sich auch raus. Ja. Solche Aussagen oder auch Themen wie, es waren ja nicht alle mit der Taktik einverstanden.
Genau.
Das hätte es auch nicht gegeben in der letzten Saison.
Ich finde es gut, dass er das macht.
Ja,
also das ist, und das zeichnet ihn zum Beispiel gegenüber eben von Gentner, finde ich, ein bisschen aus. Ich meine, Gentner hat ja auch gesagt, wir sind tief gestanden. Aber Gomez, finde ich, der benennt es dann noch ein bisschen klarer, ein bisschen eindeutiger. Und ich habe schon das Gefühl, wir hatten es, wie gesagt, bei der letzten Aufnahme schon, so ein bisschen geht es schon wieder in eine Richtung, wo Mannschaft und Trainer gefühlt nicht mehr ganz klar miteinander kommen. Da fragst du dich halt wirklich, was zur Hölle ist da im Sommer passiert, weil in der Rückrunde sah das nicht mal annähernd so aus und irgendwas muss da im Sommer passiert sein, weil so dieses wir gehen deinen Ansatz komplett durch oder ich sehe es nicht mehr so, diese sozusagen rückenlose Deckung, weil einfach sehr viel, es sind einfach schon kritische Stimmen da. Und ich glaube, das hat, ich glaube, der Series auf Twitter hat es mehr oder weniger schon gesagt. An sich ist eh schon klar, was passiert. Du hast gesagt, du willst die Trainerdiskussion nicht, das Fass nicht aufmachen. Aber an sich ist wahrscheinlich den meisten eigentlich eh schon klar, was passiert. Und dann ist halt die Frage, dann tut's bitte gleich, damit wir noch möglichst viel von der Saison haben. Und erspart uns ein wochenlanges, monatelanges Siechtum. Wenn wir nämlich jetzt schon rausgucken, wer kommt als nächstes? Es kommt Düsseldorf. Aufsteiger, ganz vernünftig gestartet. Aber die werden defensiv spielen. Da ist Funkeltrainer und dann gucke ich mir an, defensiv eingestellte Mannschaft, wie zur Hölle sollen wir gegen die gewinnen?
Es ist auf jeden Fall schon von vornherein wieder eine Entschuldigung dafür, dass auch die Aufstellung wieder ähnlich sein wird wie jetzt gegen Freiburg. Weil was brauchst du da? Geschwindigkeit, ja? Da kommt es drauf an, den Ball laufen zu lassen und die Lücke zu finden. Am besten mit Erfahrung.
Ja, mal ernsthaft. Du kannst in Düsseldorf mit einer defensiven Ausrichtung wird das, glaube ich, ein ziemliches Kackspiel. Mal vorsichtig
leider,
ausgedrückt.
Ja.
Das ist generell zu befürchten, weil du gegen die auf. Die haben, na, vor allem nach dem Start, sind die mit einem Punkt völlig zufrieden. Die haben ja jetzt schon 4 Punkte auf dem Konto. Also als Aufsteiger, klar, fährst du dann auswärts freitags zu einem trotzdem ambitionierten Gegner, einem etablierten Bundesliga-Gegner, auch wenn wir auch erst vor 2 Jahren oder vor einem Jahr aufgestiegen sind. Aber da kann man sich ja, muss mich keine Illusionen machen, dass die hier nicht auf Sieg spielen werden. Die werden vielleicht gucken, was geht, aber zum Großteil ist da 0-0. Nimmt man gerne mit, sage ich mal so, zur Not. Und das wird sicher interessant auch, was Korkut jetzt in der Woche mit der Mannschaft, wie er mit der Mannschaft arbeiten kann, weil nach Düsseldorf kommt dann auch gleich eine englische Woche. Das heißt, es sind dann wieder Zeiten, wo wenig Trainingsmöglichkeiten sind, also wenig Möglichkeiten, irgendwas einzustudieren, irgendwas zur Mannschaft rüberzubringen. Da ist viel Regeneration dann angesagt. Und dann kommen natürlich jetzt 3 Spiele hintereinander. Und danach zeigt sich dann schon, wo die Saison oder wo es hingeht, weil dann sind nicht 3 Spiele gespielt, dann sind es halt schon 6 Spiele. Wenn du dann womöglich im Horrorszenario immer noch ohne Sieg dastehst, dann wird es natürlich spannend. Was du jetzt gerade gesagt hattest, auch für Corvo, dann werden die üblichen Mechanismen greifen dann wieder, dann wird von den Stuttgarter von Medien werden, dann wieder der ein oder andere Artikel lanciert und dann kann das alles wieder ganz, ganz schnell in eine Richtung gehen, die man vom VfB leider in den letzten Jahren oftmals kennt.
Wobei Reschke ja die Messlatte für Düsseldorf ja schon sehr deutlich, was heißt, hochgelegt hat. Er hat ganz klar gesagt, was er will. Er hat gesagt, es wird ein Ergebnisspiel und er will einen Sieg. Also ich finde, du merkst, er fängt so an, ein bisschen Druck auf, Korkut hiermit aufzubauen. Ich meine, zu sagen, Junge, das Ding muss gewonnen werden.
Aber alles andere wäre jetzt auch realitätsfern. Also wenn du jetzt gegen Düsseldorf reingehst und sagst, ach, zu Hause gegen Düsseldorf, 1 Punkt aus den ersten 3 Spielen, zur Not nehmen wir halt auch da einen Punkt mit und gucken dann, was in Leipzig geht. Kannst du ja auch nicht machen. Und
das ist richtig.
Reschke und Dietrich haben im Sommer ein gutes Budget zur Verfügung gestellt und haben auch einen oder anderen Spieler für eine recht hohe Ablöse verpflichtet. Also die Erwartungshaltung intern, die ist ja sicher da. Also auch wenn nach außen jetzt auch signalisiert wird, wir müssen ruhig bleiben, wir müssen abwarten. Also dass die Erwartungshaltung intern sicher nicht ist, womöglich im Herbst gegen den Abstieg zu spielen oder im Abstiegskampf sich zu befinden. Das ist, glaube ich, auch klar. Das waren auch die Aussagen vor Saisonbeginn, wenn ich es richtig weiß noch, wo Reschke ja auch recht offensiv gesagt hat, dass mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben. Das sind natürlich Aussagen, wo er sich dran messen lassen muss. Und das spielt dann natürlich wieder alles zusammen. Und er ist letztendlich auch sportlich verantwortlich. Gutes Stück. Also, dass er intern den Druck jetzt sicher auch hochhalten wird, das ist auch da. Sowohl an Trainer als auch an Mannschaft.
Ich meine, das Schlimme ist ja, im Kleinen hat man es vielleicht jetzt im Spiel auch wieder gesehen, dass die Mannschaft immer diesen mit dem Rücken zur Wand Moment braucht, um da irgendwie mal wieder so ein bisschen sich zusammenzuraffen und da was zu leisten.
Aber warum? Warum brauchen die das?
Ja, das ich sag doch, dir die Lottozahlen, da komme ich eher drauf.
es muss doch schön sein, du startest in eine neue Saison, alle haben 0 Punkte, du fängst bei 0 an, das muss es doch schön sein, nicht gleich wieder hinterher zu laufen. Das muss doch eigentlich als Ansporn reichen. Also mir würde es reichen zu sagen, geil, Mainz Auftakt, gleich mal schön punkten und dann hast du nicht das komplette Feld vor dir, sondern bist irgendwo zumindest mal in der Mitte drin. Das ist halt was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, gefühlt ist irgendwas in der Sommerpause, ist schon wieder irgendwas passiert. Also irgendwo ist da, haben sich Mannschaft und Trainer schon, vorsichtig gesagt, schon wieder so ein bisschen entfremdet. Was auch immer es war oder was auch immer passiert ist, ob Korkut irgendwelche Sachen gefordert hat, die Mannschaft nicht konnte oder nicht wollte, ob er wirklich andere Systeme oder andere Taktikvarianten auf den Platz bringen wollte und trainieren wollte. Weil wenn ich mich jetzt so ein bisschen an die Freundschaftsspiele zurückerinnere, natürlich sind die immer nicht der Maßstab für das, was nachher wirklich auch in einem Pflichtspiel passiert. Aber da sah das A besser aus und auch mal gefühlt waren das so diverse Optionen, die man mal ausprobiert hat. Und davon ist jetzt einfach mal gar nichts mehr zu sehen.
So ist es, ja.
Also wenn ihr die noch irgendwie so ein bisschen im Kopf habt. Also ich fand, das sah da einfach teilweise ein bisschen interessanter aus. Oder da hat man das Gefühl, ey, Kokut, der versucht was auszutesten, der versucht was auszuprobieren. Der eine Gegner, Freundschaftsspielgegner, Testspielgegner war ein bisschen defensiver, der andere war ein bisschen offensiver ausgerichtet. Man hat das Gefühl, dass das ergibt irgendwo Sinn. Man versucht da diverse Szenarien für die Saison durchzuspielen. Und dann ist es, wie Jens sagt, ja, dann machen wir einfach doch das Gleiche wieder. Und das ist das, was mich einfach verwirrt. Und wie du gesagt hast, klar, Lottozahlen voraussagen ist wahrscheinlich einfacher, aber das ist eben der Punkt, wo wir gerade dran hängen. Und die Frage nach dem Trainer wird sich allerspätestens dann stellen, wenn wir gegen Düsseldorf nicht gewinnen. Also dann ist meines Erachtens ist die Trainerfrage komplett entbrannt. Und ich bin mir auch sicher, dass sowohl Reschke als auch Dietrich, Jens hat es vorhin schon gesagt, die haben einen gewissen anderen Anspruch, auch wenn er vielleicht nach außen nicht so kommuniziert wird, dass Reschke schon mal so langsam anfängt, ein bisschen zu recherchieren, welcher Trainer könnte denn aktuell für den VfB passen und welcher Trainer ist aktuell verfügbar und welcher Trainer hätte auf den VfB Bock. Also ich bin mir sicher, dass der schon so langsam anfängt, weil ich glaube, so arg lang werden Reschke und Dietrich damit nicht Geduld haben.
Ja, ich meine, einen Anspruch zu formulieren, alles andere kann ja auch nicht sein, wenn du so investierst in der Sommerpause, einen wirklich durchaus, wir haben es ja vorhin gehabt, interessanten Kader hast. Du musst da ja Ziele vorgeben und die sollen und müssen auch ambitioniert sein. Weswegen ich übrigens dann auch wieder nicht verstehe, wie dann das eine Spiel ausgeklammert wird, weil es gegen Bayern ist, dann gegen Mainz muss man ja nicht gewinnen und so weiter. Das sind so Aussagen, ich weiß nicht, da geht mir echt das Messer in der Tasche auf.
Genau, und das war ja letztendlich auch gegen Freiburg. Man kann ja mit dem Punkt zufrieden sein. Das ist ja letztendlich genau das Gleiche. Und ich habe das Gefühl, da kommuniziert Korkut anders, als das Reschke oder Dietrich tun würden. Und deswegen glaube ich, dass es da intern schon so gerade so langsam echt ein bisschen anfängt, weil genau der eine sagt, ja, Mainz, da ist mal ein Punkt okay und Freiburg, ja, da muss man auch mit dem Punkt zufrieden sein. Ich glaube, da wird Reschke schon in denken, Junge, nee, damit kann man nicht zufrieden sein. Und Reschke hat ja sehr deutlich vor der Saison gesagt, mit dem Abstiegskampf werden wir nichts zu tun haben. Das war, glaube ich, ziemlich 1:1 die Aussage, die er da getroffen hat.
Ja.
Und aktuell sieht es halt eben nicht so aus, dass man dann mit nichts zu tun hat. Und deswegen glaube ich, dass die Geduld mit dem Trainer von VfB-Seiten aus nicht arg groß ist. Korrigiert mich, wenn ihr es anders seht.
Oder muss man nur vergangene Saison schauen. Wolf, ähnlich, sagen wir mal, ähnliche Ausgangssituation, erfolgreicher Trainer. Wolf damals Aufstiegstrainer. Gut, er hat es bis in die Rückrunde geschafft. Aber auch dadurch begründet, dass eigentlich der Saisonstart verhältnismäßig ergebnistechnisch durch die Heimspiele ordentlich war. Und nachdem es dann so im Spätherbst über Weihnachten und im neuen Jahr dann nicht mehr wirklich nach vorne sich entwickelt hat, spielerisch und von den Ergebnissen her, wurde ja auch relativ schnell gehandelt. Also ich kann es nicht einschätzen, ich kann in Reschke nicht reinschauen und in Dietrich, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da intern die Diskussionen noch nicht geführt werden. Das zum aktuellen Zeitpunkt kann ich es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, dass schon ernsthaft über einen Nachfolger diskutiert wird. Das wäre vielleicht auch noch zu früh. Aber dass da intern schon mal der Blick relativ kritisch geworden ist nach dem Saisonstart und nach den Ergebnissen, das durchaus. Also, ja.
Ich glaube vor allem, es sind ja eben nicht nur die Ergebnisse. Es ist einfach
die Art und Weise.
Ja, das ist, ich meine, klar, du kannst in Mainz 1-0 verlieren. Du kannst auch in Freiburg ein Unentschieden spielen. Aber wenn dann alle rausgehen und sagen, boah, Mensch, echt, wir haben echt gut gekickt und ja, da waren halt zwei individuelle Fehler und Ziele hat nicht so perfekt gehalten. Das ist echt ärgerlich, aber das Spiel war richtig gut. Wir haben schön nach vorne gespielt, es waren Chancen da, wir haben sie halt alle nicht richtig genutzt und am Ende ein bisschen unglücklich. Dann würden wir, denke ich, ganz anders drüber diskutieren, aber eben das war ja alles nicht der Fall und deswegen ist halt, kommt zu den nicht guten Ergebnissen, kommt ja auch noch die Art und Weise dazu, wie eben diese Spiele, wie diese Ergebnisse zustande gekommen sind.
Ja, klar. Das ist halt das, was im Moment dazu kommt. Gut, die zweite Halbzeit gestern war dann in Ansätzen ganz ordentlich, auch durch die Einwechslung von der Kolo, dann war es so offensiv variabler und hat sich einige Chancen rausspielen können. Aber insgesamt, das ist natürlich über 4 Spiele gesehen, sowohl die Art und Weise als auch die Ergebnisse, das ist halt einfach. Und was Ron dann auch gesagt hat, diese Aussagen halt, die dann schon wieder durchklingen, Heimspiel gegen Bayern 0-3, aber das zählt ja eigentlich gar nicht. Das kann ist eigentlich, auch wenn wir erst vor einem Jahr aufgestiegen sind, aber solche Aussagen, die gefallen mir einfach grundsätzlich nicht. Egal, gegen wen es geht und auch gegen Bayern ein Spiel, dann, weil das impliziert ja auch so ein bisschen, wenn ich sowas nach dem Spiel sage, dann hatte ich vielleicht vor dem Spiel den Gedanken auch schon, sozusagen, ja, da kommt Bayern, da haben wir eigentlich eh keine Chance. Also das finde ich der falsche Ansatz. Und auch in Mainz ähnlich zum Saisonstart, dann verlierst du da 0-1 und dann wird danach gleich das alles abgebügelt. Und so, ja. Also in Mainz, schwerer Gegner, kann man eigentlich gar nicht gewinnen. Das sind alles so Aussagen, das macht mich dann ein bisschen, oder lässt mich ein bisschen ratlos immer zurück. Weil das kannst du ja immer. So kannst du, das ist ein Stück weit Selbstschutz natürlich. Also, kannst du dich aus allem rausziehen, aus jeder Diskussion, wenn du immer sagst, ja, also in Mainz war eigentlich nichts zu holen, gegen Bayern sowieso nicht und in Freiburg ein Punkt ist mehr als man erwarten konnte.
Das ist das berühmte, wir wissen, wo wir herkommen von Bruno Labbadia. Das ist die Fortführung.
Ja, ich finde es halt auch einen gefährlichen Ansatz irgendwie ein Stück, weil es der Mannschaft natürlich auch von vornherein immer so ein Alibi liefert. Wenn ich mich als Trainer dann hinstelle und sage, ja, Punkt passt jetzt in Mainz, klar unglücklich, aber kannst du verlieren, dann kann ich mir als Spieler ja auch denken, ja, muss ich jetzt unbedingt gegen Düsseldorf gewinnen oder reicht da vielleicht auch ein Punkt?
Das ist richtig.
Das ist halt einfach was, da gibst du der Mannschaft schon von vornherein dieses Alibi, das sie vielleicht eigentlich gar nicht braucht und beim VfB aus der Vergangenheit, wenn man da ein bisschen zurückguckt, eigentlich darfst du das beim VfB überhaupt nie machen, weil das geht dann so schnell in so eine Spirale rein, wo sich dann wirklich wieder, ja, dieses Anspruchsdenken, das man vielleicht formuliert hatte mal, das wird dann ganz schnell, entwickelt sich das wieder zu so einer Haltung, ja. Man kann Spiele verlieren und zu Hause muss man sie nicht gewinnen, so ungefähr.
Und du bist dann auch schnell dabei, für jede Partie irgendwas zu finden, was halt dann gerade nicht gepasst hat. Ja. Also gegen Düsseldorf, die haben dann halt gespielt wie ein Aufsteiger, hatten nichts zu verlieren, alles reingeworfen, leidenschaftlich und hatten halt das Quäntchen mehr Glück oder was weiß ich, wenn es schief gehen sollte. Und das ist halt, wenn du so schon anfängst, ich meine, Leverkusen war gestern gegen Bayern genau das Gleiche. Oder vorgestern, die haben genauso eine Leistung abgeliefert wie der VfB und danach war genau auch das, ja komm, das klammern wir ja mal aus jetzt. Und ja, sorry, 5 € ins Phrasenschwein, aber in jedem Punkt gibt's in jedem Spiel gibt es 3 Punkte, auch gegen Bayern.
Und so musst Bayern du reingehen in
das Spiel. Ist durchaus jetzt, glaube ich, noch nicht so die Übermannschaft, wie sie jetzt gerade erscheint.
Mit Sicherheit nicht, genau. Aber das ist eben das ist wieder diese Einstellungssache. Und ich glaube, da lebt dummerweise der Korku gerade was vor, was die Mannschaft vielleicht ganz dankbar aufnimmt, so wie Jens es auch schon formuliert hat. Und deswegen glaube ich, dass es gibt intern auch keine Trainerdiskussion, da stimme ich dir definitiv zu, Jens. Aber ich bin mir sicher, dass Reschke schon ein bisschen screent und mal guckt, wer denn da so unterwegs ist. Es wäre auch fahrlässig, wenn er es nicht tut, weil spätestens nach Düsseldorf und keinem Sieg werden die Fragen kommen und dann wird auch in intern diskutiert werden. Jetzt mache ich mal was ganz Böses, Ketzerisches, was man wahrscheinlich eigentlich nicht machen sollte, aber ich tue es trotzdem. Angenommen, wir müssen bald einen Trainer suchen. Wer würde euch einfallen? Wer würde dir einfallen, Ron, als möglicher Kandidat?
Zidane darf ich ja wahrscheinlich nicht nennen, ne?
Du kannst ihn nennen. Ich glaube halt, dass es vielleicht nicht ganz so hundertprozentig realistisch ist. Aber ja, du kannst ihn nennen. Mein Gott, wir haben Geld, wir haben ausgegliedert.
Richtig, richtig. Das Schlimme ist halt, dass einem erstmal die üblichen Verdächtigen dann in den Sinn kommen, die Hasenhüttels und Stögers und Schmitz und Weinziers dieser Welt, von denen ich aber alle nicht zutraue, dass die was reißen können hier. Und deswegen tue ich mich gerade extrem schwer, da einen Trainer zu benennen, der mit einer Autorität auch hier reinkommt, die unangefochten ist und wo eben keine Diskussionen entstehen, die dann sogar noch nach außen getragen werden, ob das Spielsystem das Richtige ist oder nicht.
Ja, ist von den genannten fällt mit Sicherheit, den hast du auch als erstes gesagt, das Hasenhüttl mit Sicherheit erstmal ein Kandidat, was bei ihm mit Sicherheit funktioniert oder was er halt auch in Leipzig bewiesen hat, dass er mit jungen Spielern umgehen kann und die fördern kann.
Ja,
das ist, wenn man jetzt mal so die Kontra und also Plus- und Kontra-Liste machen würde, dann wäre das mit Sicherheit ein Pluspunkt für ihn. Weil, also das kann er auf jeden Fall. Wie er mit so älteren Spielern umgehen kann, das weiß ich allerdings nicht. Und davon haben wir ja nun mal ein paar. Also genau dieses Thema Autorität, wie kann er sich da behaupten? Das kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, es wäre eben für die Jungen im Team, wäre ein guter Kandidat. Aber wie gesagt, ist auch alles, um Gottes Willen, alles hypothetisch. Wir wollen hier keine Leichenflatterei beginnen, aber es ist ja ein Punkt, über den man gerade in dem Podcast einfach mal sprechen kann, weil vielleicht holt uns die Diskussion schneller ein, als wir gucken können.
Was wären denn eure Trainer?
Also wie gesagt, ist gar nicht ganz schwer, da jetzt wirklich einen Namen zu benennen. Die üblichen Verdächtigen hast du genannt. Also ich denke mal, es hängt natürlich auch ganz, ganz stark davon ab, sollte der Fall tatsächlich eintreten, wann überhaupt die Entlassung stattfindet und aus welchen Gründen und wo der VfB dann sportlich steht. Also sagen wir mal, so eine Entlassung im Oktober, November, hypothetisch gesagt, dann ist die Auswahl natürlich an Kandidaten vielleicht schon wieder eher Richtung Feuerwehrmann, wo es dann wieder nur darum geht, Klassenerhalt zu sichern. Hypothetisch gesagt, du verlierst die nächsten drei Spiele und musst jetzt vielleicht zu einem frühen Zeitpunkt reagieren, dann hast du natürlich eine ganz andere Grundlage vielleicht noch, weil du einen Trainer eher holen kannst, der noch was entwickeln kann über einen längeren Zeitraum. Schwer zu sagen, man kann nur hoffen, dass so die üblichen Verdächtigen vielleicht wegbleiben, so Gisdol oder so, solche Namen dann schon. Schmidt oder solche Sachen. Also das sind alles so Sachen, wo man dann sich eher nicht vorstellen will. Also, aber es ist schwer zu sagen, weil du auch nicht weißt, wo Reschke so seine Drähte vielleicht schon heiß laufen lässt, dann wenn es soweit wäre. Vergangenen Jahr wollte man ja wohl auch Weinziel holen. Ja.
Aber ich glaube halt, dass der Reschke kein Kandidat ist im Zusammenspiel mit Dietrich, die sich in Anführungsstrichen No-Name-Trainer raussuchen, wie das Schindelmeiser damals getan hat. Das würde ich denen nicht zutrauen. Also ich glaube, da muss schon einer kommen, der so ein bisschen was bewiesen hat oder irgendwie schon irgendwie Bundesliga trainiert hat, so eine gewisse Trainererfahrung mitbringt. Ich glaube, das wär dem zwei mit Sicherheit wichtiger, als es damals Schindelmeister war, würde ich vermuten. Aber natürlich müßig, aber gefühlt ist Hasenhüttl mit Sicherheit ein Kandidat, bei dem man anfragen wird. Die Frage ist halt, ist Leverkusen schneller oder sind wir schneller? Weil bei Leverkusen brennt der Baum ebenfalls. Ich denke, Schalke wird uns nicht in die Quere kommen. Ich glaube, die halten noch ein bisschen länger an Tedesco fest. Da wird noch nicht nach drei oder vier Spielen jetzt alles über den Haufen geworfen. Aber ich denke, Leverkusen oder Stuttgart dürften, wenn das so weitergeht, das Spielerische sich beim VfB nicht verbessert, dürften die heißen Kandidaten für die erste Trainerentlassung des Jahres sein.
Hoffen wir es irgendwie nicht, ja.
Ich hatte es vor der Saison gesagt, ich, Ihr wisst alle, ich bin nicht der allergrößte Korkut-Fan, aber ich hatte mir echt gewünscht, dass wir aus diesem scheiß Trainerkarussell rauskommen. Also wir aus diesem scheiß, wir schmeißen jede Saison einen Trainer raus, dass wir da irgendwann rauskommen. Aber ich befürchte, Korkut ist nicht der Trainer, mit dem wir aus dem Trainerkarussell, also aus unserem VfB-Trainer Rausschmeißkarussell rauskommen. Ich glaube es einfach nicht. Ich habe die Hoffnung nach der Vorbereitung, beziehungsweise nach den ersten Spielen und dem, was in der Vorbereitung passiert ist und dem, was aus dem Kader rauskommt, habe ich die Hoffnung, gelinde gesagt, verloren. Tja.
Ja, harte Worte, aber ja, es ist die Befürchtung, die liegt wirklich nahe. Das ist halt, wenn man den VfB in den letzten Jahren verfolgt hat, es deutet wieder alles in diese Richtung hin, dass es irgendwann zu Ende geht. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns Korkut und holt aus den nächsten drei Spielen 9 Punkte und dann diskutieren wir über ganz andere Sachen wieder. Aber weiß ich, es ist halt, man spielt alles zusammen. Weil gerade, was du auch vorher gesagt hattest, mit dieser Erwartungshaltung, dass Reschke und Dietrich kein No-Name-Trainer holen wollen, das spiegelt sich natürlich auch ein bisschen in ihrer Erwartungshaltung, was so die sportlichen Erfolge und sportlichen Ziele angeht. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man beispielsweise jetzt sagt, man steckt im Oktober, November wirklich im Abstiegskampf oder in den unteren Tabellenregionen fest, dann kann ich mir auch, wie du gesagt hast, einfach nicht vorstellen, dass wir dieses Trainerkarussell, dass wir dieses ewige leidige Thema, dass wir das durchbrechen, weil dann glaube ich auch, dass spätestens dann eine Reaktion erfolgen wird. Es ist im Moment, nach den ersten 4 Pflichtspielen, ist es durchaus zu befürchten.
Naja, ich sag mal so, die Mannschaft hat jetzt bei meinem ersten Heimspiel in der Saison, zu dem ich gehen kann, urlaubsbedingt, hat sie die Chance, es gegen Düsseldorf da wirklich was rauszureißen.
Ich hatte ja eingangs gesagt, wir suchen auch positive Ansätze. Fällt euch irgendwas Positives ein? Irgendwas, wo ihr sagt, ja, das kann vielleicht noch gut gehen. Oder wir kommen vielleicht doch noch aus dem anfangenden Tal raus und finden irgendwas, um rauszukommen. Habt ihr irgendwas Positives gesehen? Okay, Gomez hat 2-mal getroffen, wir haben insgesamt 3 Tore geschossen. Positiv, Chaka. Ja. Sonst noch was?
Also mir persönlich hat González tatsächlich ganz gut gefallen. Ich finde, der hat da vorne noch ein bisschen Alarm gemacht. Hat so gefühlt die Rolle, die Ginczek letzte Saison häufiger gespielt hat, nämlich für Gomez laufen und arbeiten, etwas angenommen gehabt. Ist auch, glaube ich, ungefähr 1,5 Kilometer mehr gelaufen als Gomez. Und hat es so auch ein bisschen hinbekommen, dass eben Gomez da entsprechend auch wieder sich in Szene setzen konnte. Also das fand ich definitiv einen positiven Ansatz.
Um aufs Positive zu kommen, einmal ganz gestern die zweite Halbzeit, die ein bisschen die Hoffnung habe, dass Korkut erkennt, wenn ich etwas offensiver reingehe, dann beschäftige ich auch die Gegner hinten defensiv und es ist vielleicht doch der richtige Ansatz, eher den Weg so ein bisschen nach vorne zu suchen, als nur sich auf die Defensive zu fokussieren. Und ein anderer positiver Ansatz ist sicher der, ich hab Korkut schon mal relativ verschrien, als er hier angekommen ist. Jetzt stehen wir wieder so ein bisschen im gleichen Punkt. Die Überzeugung ist ein bisschen weg. Vielleicht straft er mich und viele VfB-Fans aktuell wieder Lügen. Und wir starten jetzt gegen Düsseldorf mit einem souveränen 13-0 Heimsieg. Wieder ein Positivlauf. Und was auch Ron gesagt hat, wir haben einfach viele Spieler im Kader mit Potenzial. Also gerade González, auch Maffeo zähle ich da immer noch dazu, wenn er jetzt von Korkut rausgenommen wurde, aber ich denke, er wird sich auch wieder in die erste Elf spielen. Gehe ich mal davon aus, oder hoffe ich zumindest. Ja, mit Pavard hinten ein Weltmeister, mit Badstuber ein Spieler, der sehr unglücklich in die Saison gestartet ist und auch weiterhin irgendwie die Kurve noch nicht kriegt, aber wo ich einfach, ja, glaube, dass er einfach auch die Klasse hat, da wieder rauszukommen aus dem Tief. Mit Ascasiba, ein Spieler, der jetzt argentinischer Nationalspieler ist. Also die Qualität, die ist ja auch da. Gomez vorne hast du.
De facto, auch, ja, Fakt. Auf jeden Fall.
Ich habe einfach die Hoffnung, dass Korkut, die hatte ich auch vor dem Freiburg-Spiel schon, da konnte es nicht ganz einfach, dass, dass er vielleicht einfach diese Erkenntnis jetzt mitnimmt aus dem Bayern-Spiel, aus der ersten Halbzeit in Freiburg, dass dieser Ansatz nicht so erfolgsversprechend ist. Und was dann auch dazu kommt, ist einfach im Moment, das hört sich blöd an, aber das ist die Qualität der Bundesliga, die es einfach hergibt, dass du vielleicht auch mit der Spielweise ein bisschen modifiziert, ein bisschen mehr Offensivaspekt mit drin, dass du damit relativ zuverlässig wieder Erfolg haben kannst. Weil die Bundesliga einfach im Moment meiner Meinung nach relativ vom Niveau relativ schwach ist.
Also ja, mein positiver Ansatz wäre auch, dass er endlich kapiert oder gesehen hat, dass sowohl in der ersten Halbzeit gegen Bayern Donis einer der Aktivpunkte war, das heißt auch jemand für die Offensive, und eben Akolo in der zweiten Halbzeit in Freiburg, und dass er doch irgendwann mal zu der Einsicht kommt, es ist oder es wäre vielleicht mal ganz gut, eben nicht mit 8 Defensiven ins Rennen zu gehen, vielleicht sondern 2 weniger und 2 mehr für die Offensive springen. Und im Zweifelsfall ihm Reschke nochmal sagt, Junge, setz doch die Spieler bitte auf den Positionen ein, wo sie hingehören, und zweckentfremde die Spieler nicht die ganze Zeit. Das geht nicht gut. Sollte er das noch lernen, dann haben wir wirklich noch eine Chance. Und dann haben wir auch eine Chance gegen Düsseldorf, wenn wir auf den Außen die schnelleren, geeigneteren Spieler haben, dann denke ich schon, dass du eine Mannschaft wie Düsseldorf knacken kannst. Mit der Aufstellung wie gegen Freiburg oder ähnlich defensiv sehe ich da zugegeben schwarz, aber vielleicht schafft das noch, vielleicht kriegen sie noch die Kurve, auch wenn sie es jetzt die ganze Sendung oder sehr lang so angehört hat. Ich bin nicht scharf auf den Trainerwechsel, nur wenn sich da sehr schleunig nichts ändert, führt da nichts dran vorbei, meiner Meinung nach, aber vielleicht kriegt er mit der Mannschaft noch zusammen irgendwie die Kurve. Das waren unsere positiven Ansätze, oder habe ich noch irgendwas vergessen?
Nee, war gut zusammengefasst.
Ist ja immerhin etwas. Man kann uns wenigstens nicht vorwerfen, dass wir nur gebruddelt haben.
Ja, auch wir sind nicht nur schwierig. Ja.
Nein, wir sind nicht nur das schwierige Umfeld. Wir können auch ganz nett sein.
Am Ende des Abgesangs noch ein kleiner Hoffnungsschimmer.
Sozusagen. Ja, ist geil. Ich finde, das sind schöne, versöhnliche Worte zum Ende. Ja, wie gesagt, Freitag geht es gegen Düsseldorf. Wir werden alle gespannt sein auf das Spiel, was Korkut aus der Situation macht, was die Mannschaft aus der Situation macht. Und wir werden erleben und sehen, ob sich es eben noch verbessert oder dann spätestens nach dem Spiel die Trainerdiskussion im vollen Gange ist. Von meiner Seite aus herzlichen Dank an Ron, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Das wurde auch langsam Zeit, dass du mal da bist. Und falls ihr dem Ron noch nicht folgt, könnt ihr ihn unter @brustring1893 verfolgen, sowohl auf Facebook als auch auf Twitter. Und die Domain ist ja auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, www.brustring1893.de. Das heißt, da könnt ihr seinen Blog nachlesen. Es sind sehr schöne, ausführliche Artikel auch drauf. Oder natürlich auch entsprechende Verweise zu seinem Podcast. Das heißt, folgt ihm natürlich auch seinem Podcast. Uns findet ihr weiterhin natürlich auch auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und auf brustringtalk.de. Vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite aus. Wir freuen uns wie immer auf Feedback zur Sendung. Die könnt ihr uns auch über alle Kanäle zukommen lassen, auch über eine Bewertung natürlich bei iTunes. Und dann bleibt von meiner Seite aus nur zu sagen, ich hoffe auf einen Sieg gegen Düsseldorf. Und dann hören wir uns hoffentlich mit dem ersten Sieg in der Saison mit der nächsten Folge vom Brustring Talk. Einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann immer ihr das anhören werdet. Von meiner Seite aus bis die Tage, bis bald und tschüss.
Ciao. Bis zuhören. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.